Genau, es berührt mich wirklich, dass Sie hier gekommen sind. Ein Stück der Schweiz, die zu Belgien kommt. Und ich muss mich bedanken für Ihre Präsenz hier. Das berührt mich viel. Ich möchte selbstverständlich Sie alle danken für alles, für Ihre Präsenz zuerst, aber alles, was Sie gebracht haben. Ich muss ein Minibus kaufen jetzt. aber ich möchte auch besonders Vital danken, weil wir sind seit ein paar Monaten in Kontakt. Er wollte etwas tun und ich muss sagen, ich begrüße alles, was er getan hat. Zwar nicht nur diese Reise, sondern auch die Pins und so weiter. So, das ist ganz toll, dass man solche Leute hat in der Schweiz. Und dass man solche Leute wie euch auch übrigens als Freunde, weil ich betrachte sie als Freunde, rechnen zu können. So, wie vielen Dank, dass Sie hier gekommen sind. Jetzt, wie Vital gefragt hat, ich kann vielleicht ein bisschen über mich, obwohl in der Zwischenzeit vielleicht sehr viele Leute haben von mir in der Presse und so weiter gelernt. Ich bin ein Genfer, so deshalb mein Deutsch ist so schwach. Ich versuche, I'm doing my best. ich bin Genfer, ich bin in Genf aufgewachsen, studiert, auch in der Universität studiert. Und ich war als, nebst mein Studium, habe auch unterrichtet. Ich habe gleichzeitig mit meinem Studium habe ich ein Diplom für Gymnasiumlehrer zu sein. Und nach meinem Studium habe ich noch ein bisschen weiter unterrichtet in Schulen Genf oder Gymnasien Genf. Und ein Abend hat jemand mich angeläutet zu Hause, hat mir gesagt, sind Sie Herr Bo? Habe gesagt, ja. Wollen Sie mit uns arbeiten? Habe ich gesagt, wer sind Sie? Da sagt er mir, ich darf es auf dem Telefon nicht sagen. Habe ich gesagt, das interessiert mich. Und eine Woche später war ich in Bern. Das war der Nachrichtendienst. Ich habe nie mir beworben für diese Platz, diese Stelle, aber die haben gesucht. Ich habe ein Interview gemacht mit alle damaligen Chefs des Nachrichtendienst und am Schluss, die haben gesagt, sie sind unser Mann und sie werden da die, und damals, das war Kalt im Krieg, das war in 1982. Und dann natürlich, dann das Hauptthema war Warschauer Pakt. Und die haben direkt gesagt, sie sind zuständig für das. Das war tatsächlich die beste Stelle, die man haben könnte damals. Und direkt, die haben das direkt gemacht. Natürlich, der Grund dafür ist nicht, weil ich gut aussehe. Der Grund dafür ist, dass auch als Junge, ein Student, war ich Korrespondent von verschiedenen Militärzeitschriften in Italien und Großbritannien. Habe ich sehr viel geschrieben über Waffen, über chemische, biologische Waffen und so weiter. Habe ich Reportage gemacht über Panzer und so weiter in Deutschland insbesondere. Und der Nachrichtendienst hatte alle diese Artikel gesehen und aufgrund von diesen Artikeln, die haben wir dann gestellt. Und da bin ich Chef des Gebiet Warschauer Pakt, der Streitkräfte des Warschauer Pakt gewesen. Und damit waren nicht nur die sowjetische Truppen, aber auch alle Truppen des Warschauer Pakt und dazu noch die Truppen, die im Ausland waren. Das heißt, in Südafrika, in Angola insbesondere, in Afghanistan auch. Ich hatte Kontakt mit Widerstandsbewegungen in Afghanistan. Ich hatte Kontakt mit der Bewegung von Ahmed Shah Massoud. Habe ich für ihn übrigens ein Entminungshandbuch gemacht, weil die Sowjet haben diese kleine Antipersonell-Minen durch Helikopter gestreut. Und ich habe besonders für Massoud ein Handbuch geschrieben, um wie man alle diese Personenminen entschärfen kann und so weiter. Und ich bin auch, damals die Schweiz war nicht so sanktionsdürftig wie heute, oder? Wir hatten als einzige Land übrigens, hatten wir diplomatische Beziehungen, und zwar militärdiplomatische Beziehungen mit Südafrika. Und wir hatten besondere gute Beziehungen mit Südafrika, deshalb bin ich auch in Namibia gewesen und Südangola, um die Waffen, die die Sowjet dort getestet haben, bin ich als ersten Europäer, habe ich die Waffen studieren können und so weiter. Und das hat unserem Nachrichtendienst einen Vorsprung vis-à-vis andere Nachrichtendienste gegeben, weil alle anderen Nachrichtendienste hatten keine Beziehung mit Südafrika, oder? Das ist was. Das hat, ich habe hier faszinierende Zeit erlebt. Ich habe selbstverständlich dort damals Russisch gelernt. Weil das war, ich musste jeden Tag alle sowjetische Zeitungen lesen, aber nicht nur vom Sowjet, ich hatte ja auch die alle Militärpublikationen und so weiter von Polen, Tschechei, Rumänien und so weiter. Ich hatte auch Kontakt mit allen Nachrichtendiensten. Wir haben damit alle die sogenannten befreundeten Nachrichtendienste damals. Insbesondere der Bundesnachrichtendienst, bin ich sehr oft in München gewesen, weil damals war es in München passiert. Bin schlussendlich auch in den amerikanischen Nachrichtendienst ausgebildet gewesen, im Raum Washington DC. Und auch in England. Das war besonders antiterroristische Nachrichtendienste. Das war die Zeit, wo die Briten gegen die irische Republikaner-Armee gekämpft hatten. Und dort bin ich auch für Counter-Guerilla, Counter-Terrorismus, Intelligence ausgebildet gewesen. So, das ist ungefähr meine Zeit da im Nachrichtendienst. Das war eine faszinierende Zeit. Ich habe sehr viel gelernt über sehr, sehr vieles, auch menschlich gesehen. Und nachher bin ich, da ist die Fischen-Affäre gewesen in der Schweiz und so weiter, die B26 und so weiter. Und die sehr viele Leute haben, die Stimmung im Nachrichtendienst hat sich verschlechtert tatsächlich. Und da habe ich gemeint, gut, dass ich vielleicht die Zeit etwas anderes zu tun, und ich bin beim Gruppe für Rüstungsdienste gegangen, habe dort eine Sektion geleitet für die Beschaffung. Ich habe den Panzer Leopard 2 beschafft, also verschiedene Panzer. Ich war zuständig für die Beschaffung von Artillerie und Panzermaterial und Simulatoren. Das war vermutlich eine der größten Beträge der Schweiz. Ich habe dort sehr viel gespart für den Bund, oder? Das ist auch interessant. Ich habe ein Audit gehabt für grundsätzlich, also die im GRD 95 hat man Audite gehabt, weil die, man wollte wissen, ob die, die Schweiz Geld gut verwendet. Und meine Sektion hatte gewisse Geschäfte gehabt, so große Geschäfte. Und ihr wurde als Beispiel genommen, weil ich hatte mehr als 30% aus der ursprünglichen Beträge gespart. So, ich bin ein guter Verhandler. Scheinbar. Und gleichzeitig haben wir da gutes Material gekauft. Und im 95, es ist der Ruanda-Krieg gekommen. Und es ist so, dass die UNHCR, der Hauptkommissariat für Flüchtlinge, brauchte ein Militär, ein europäische Militär, um die Sicherheit Flüchtlinge im Ostkongo, waren dort gelagert und es hat angefangen mit ethnischer Säuberung innerhalb den Flüchtlingslager, so 1,5 Millionen Flüchtlinge da an der Grenze und die UNO wollte einen erfahrenen Militäroffizier, europäische Offizier, aber die wollten französischsprachige, die könnten keine Franzose nehmen, weil die Franzosen waren bereits beteiligt im Ruanda und scheinbar waren nicht sehr gut angenommen von der Bevölkerung. Kanadier hatten auch Probleme im Ruanda. Und Belgier waren die Besetzungsmacht vom Kongo. Deshalb ist nur die Schweiz geblieben. Und die EDA hat mir angerufen. Ich war, wie gesagt, im GRD. Die haben angerufen, haben gesagt, bist du bereit, 6 Monate da im Kongo zu gehen für die Sicherheit der Flüchtlinge. Habe den GRD gefragt und die haben das zugestimmt und ich bin dort innerhalb von einer Woche wurde das entschieden, habe alle Impfungen gemacht. Alles auf einem Schlag, mehr oder weniger. Das war ziemlich spörtlich. Aber gut, ich bin da in Ruanda gewesen, eben für die Sicherheit der Flüchtlinge. Es war Berater im Grunde genommen der Präsidentialgarde von Mobutu, weil die war zuständig für die Sicherheit in den Flüchtlingslager. War auch eine faszinierende Erfahrung, auch mit Minen. Wir hatten Minen auf die Straße. Das war eine sehr seltsame Erfahrung. Und gerade nach dieser Erfahrung, als ich zurück in der Schweiz bin, EDA hat mir gesagt, jetzt das Hauptthema heute sind die Personenminen. Und die haben mir gefragt, was können wir tun? Und da habe ich gesagt, ja, aufgrund von meiner Erfahrung, man muss erst wie einen Nachrichtendienst haben, nur über Personenminen. Und man hat, weil es waren sehr viele Leute, die waren verseucht. Verseucht, sagt man da, mit Minen. Und habe gesagt, man muss einen Nachrichtendienst sozusagen bauen, in der Schweiz zum Beispiel, der alle Informationen über Minen, Personenminen in der Welt sammelt. Und das braucht ein Netzwerk und es braucht ein Zentrum. EDA hat mir gesagt, das ist eine fantastische Idee. Geh nach New York, weil das war eine Dienstleistung zur UNO und du machst das. Und ich bin in New York gewesen, habe den Genfer Zentrum für humanitäre Entminung kreiert. Es steht immer noch, es ist in Genf basiert. Und dazu habe ich ein Computernetzwerk aufgebaut, eine große Database, wenn man so sagen will, die eine vernetzte Database, der heute vernetzt 70 Länder in der Welt und sammelt Informationen über Minen, über Opfer, über alles, was mit Personenminen bezogen ist. Und das sammelt alles in Genf, um Entscheidungen zu treffen für Entminungsprojekte und so weiter. Und das läuft seitdem. Das war dann in Ende der 90er Jahre, das haben wir gemacht. Nachher bin ich zurück in die Schweiz und dann hat die UNO mir nochmals gefragt, hat gesagt, ja, Sie haben das gemacht für Minen, jetzt können Sie das Gleiche machen für Frieden. Ja, habe ich gesagt, ja, okay, ich mache gerne einen Nachrichtendienst und ich habe ein Konzept erstellt und die haben mir gesagt, okay, geh nach Sudan und mach das als Test sozusagen. Und das war die Krise des Darfur in diesem Moment, aber auch gleichzeitig der Zeitpunkt, wo Südsudan ist kreiert worden. Und ich bin da in Sudan gekommen und das war sogar lustig, weil ich weiß nicht, welche Zeitung, es könnte sein, dass der Blick oder so hatte, oder Le Matin in Westfalen, ich weiß nicht genau welche, aber irgendwie hat eine Zeitung in der Schweiz gesagt, der Ex-Spion geht nach Sudan für Frieden oder so etwas. Okay, gut. Und als ich in Sudan gekommen bin, ich war einer der Ersten, der mit der Mission gekommen war. Meine Kartennummer war 001, nicht 7, sondern 9. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen einige Leute kennenzulernen. Und eine Person, die zuständig für die Personalsicherheit des Personal der UNO oder ein Kanadier, und mir gesagt, ja, komm, wir kommen in mein Büro, ich stelle dir vor einige Personen, die du kennen musst. Okay, dort gegangen, es war ein anderer Sudanese da und ich, und der war da. Und bevor wir angefangen haben, der Sudanese hat gesagt, ich muss sofort sagen, ich protestiere. Und der Kanadier war, wie gesagt, zuständig für die Sicherheit und sagt, ja, was ist los? Und der Sudanese, das war der Chef des Nachrichtendienstes, des sudanesischen Nachrichtendienstes. Und er sagt, ja, das ist ein Skandal, wir können das nicht akzeptieren. Es ist so, dass jetzt UNO hat Spione angestellt. Und er nimmt einen Artikel, das ist ein Artikel aus einer sudanesischen Zeitung, der den Artikel der Schweiz übernommen hat, oder? Wo er sagt, a spy, a Swiss spy. Und sagt, ja, ich habe den Beweis, dass die UNO Spione hat. Und sage, ja, das ist mich. Er hat gelacht, wir haben alle gelacht. Und dieser Chef des Nachrichten habe erklärt, dass ich war nicht hier zum Spionieren, sondern zu helfen im Dienste der UNO, nicht zu Spionagetätigkeit. Und das ist ein guter Freund geworden, oder? Er hat mir nachher sehr viel geholfen. Ich habe sie auch geholfen. Ich habe Friedenskonferenz organisiert. Und er hat mir immer, das ist interessant übrigens, weil wir hatten Probleme in Darfur, weil die verschiedenen bewaffneten Gruppen waren immer am Kämpfen miteinander. Und einmal, er hat mir gefragt, Madi Jacques, was können wir tun, um die Situation zu lösen? Ich habe gesagt, du, organisieren wir eine Friedenskonferenz für Darfur. Ich sage, okay, gute Idee. 3 Wochen später, die Regierung hat angekündigt, eine Friedenskonferenz. Ich hatte alle diese bewaffnete Gruppe selber gekannt und getroffen und wir haben das organisiert und das hat für einige Zeit, weil in Afrika alles ist sehr, das dauert nicht, aber gut, mindestens für einige Monate haben wir irgendwie eine Art Frieden gehabt zwischen diese bewaffneten Gruppen im Darfur. Insgesamt, ich habe da im Sudan das größte Nachrichtendienst gehabt. Das war ein Militär-Zivil-Nachrichtendienst, das halb Militär, halb Zivil, weil man wollte alle dienen oder alle Komponenten der UNO dienen. Und wir waren in Kontakt mit 80 bewaffneten Gruppen in Sudan. Ich hatte Kontakt mit denen in Bedingungen, die sehr oft ganz romanesk waren, aber das ist gut, das war eine fantastische Erfahrung. Dort habe ich auch mit westlichen Nachrichtendienst, weil die westlichen Nachrichtendienst waren überall in Darfur vor allem, und ich habe auch mit einigen gearbeitet. Und so, das ist ungefähr diese Zeit. Ich bin 2 Jahre dort geblieben, nachher bin ich zurück in der Schweiz. Und dann hat die UNO nochmals gefragt, hat gesagt, jetzt, Herr Bo, können Sie zurück nach New York, wir brauchen Sie für die Doktrin der Friedensoperation und so weiter. Zuerst hat die Schweiz Nein gesagt. Die Anfrage von der UNO war direkt am VBS, und VBS hat gesagt, nein, nicht der Bo, wir schicken jemand anders. Und nachher hat die UNO gesagt, nein, wir wollen Herr Bo. Und sie haben das statt direkt an Militärattaché, übrigens der Militärattaché, ich weiß nicht, aber das könnte sein, dass es der Bavo war, der jetzt Chef des Nachrichtendienst ist in der Schweiz. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es war ihm. Aber gut, das spielt keine Rolle, sowieso. Aber die haben ihm gefragt, und nachher, da der VBS Nein gesagt hat, dann die Anfrage ist am EDA gegangen, und da einige Botschafter haben an, das war Kalmire, die dann Chef, Departementschefin war, und da Botschafter haben gesagt, ja, das ist das erste Mal, dass die UNO fragt jemand, dann man kann nicht Nein sagen, das muss ein Ja sein, und das ist Ja gewesen. Und dann bin ich zurück, 2 Jahre in New York gewesen, um die Doktrin der Friedensoperationen zu eruieren, erstellen. Habe da besonders die Frage der Schutz der Zivilbevölkerung angesprochen und die Frage der Use of Force, so die gewaltsame Friedensoperation, sagen wir mal so, weil das war ein Thema damals. Das ist so, und nachher, als ich in New York war, ist eine Delegation der Afrikanischen Union gekommen. Ich habe eine Präsentation gemacht, und dann die Afrikanische Union hat gesagt, ja, aber warum machen Sie nicht dasselbe bei uns in Afrika? Ich habe gesagt, ja, fragen Sie mal die Schweiz. So, wir kein Problem. So, die haben die Schweiz gefragt. Schweiz EDA hat Ja gesagt. Und das heißt, dass nach New York, ich bin direkt nach Nairobi gegangen, und ich habe da eine Stelle geleitet für die Friedensforschung, für die Rapid Reaction Force, so die Schnellreaktionskraft, genau, der Afrikanische Union für Friedensoperationen. Da bin ich 2 Jahre geblieben, und am Schluss plötzlich ist die Offerte gekommen, du kannst entweder, es sind 2 Stellen, die offen sind, eine in Mali und die andere in der NATO. Und ich habe gesagt, ja gut, Mali war interessant, weil ich kannte das Land, aber ich habe gesagt, ich werde NATO auswählen, weil das ist eine Organisation, die ich nicht kenne. Und ich bin direkt von Nairobi nach Brüssel gekommen, und ich habe 5 Jahre hier eine Stelle, eine Sektion sozusagen, geleitet, die für die Gegenproliferation von Kleinwaffen zuständig war. In dieser Tätigkeit habe ich mich befasst mit der Situation in Ukraine, weil das war genau die Zeit. Ich bin in der NATO in 2012 eingetreten und 2014 sind die Maidan-Ereignisse gekommen. Und da natürlich habe ich auch das Verkehr von Kleinwaffen gefolgt oder verfolgt, ich weiß nicht, wie das man sagt. Und voilà, und dazu, als ich auch eine Erfahrung im Entminung oder die Bekämpfung von Beseitigung von Minen und so weiter. Man hat mir gefragt, auch, könntest du auch ein Programm, Entminungsprogramm in Ukraine mithelfen? Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. So, ich bin einmal in Ukraine gewesen, um Minen zu beseitigen. Das war in Kiew, sorry, ich bin in Kiew gewesen und das Programm war im Donbass-Gebiet. Das war 2014. Und einige Monate später, man hat mir gefragt, weil ich bin auch Experte der UNO für die Reform von Sicherheitsinstitutionen und den Rechtsstaat.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Und deshalb, als die ukrainische Armee hatte so viele Probleme in 2014, weil eben da sind fast eine aufständische Aufstandssituation in Südukraine gewesen hat. Und das hat Probleme innerhalb der ukrainischen Armee, weil es waren beide russischsprachige und ukrainischsprachige, oder? Und das hat Spannungen innerhalb der ukrainischen Streitkräfte als Konsequenz gehabt. Und die Ukraine hat gefragt, die NATO gefragt, um eine Restrukturierung der Streitkräfte. Und in diesem Zusammenhang, ich bin nach Odessa gegangen, das war September, Oktober 2014, genau im Zeitpunkt, wo die Aufstände im ganzen Süden war und die Rebellen, die russischsprachige Rebellen, haben die sogenannte Novorossija, die neue Russland, für ein ganzes, das hat nur ein paar Wochen gedauert, weil die Repression ist sehr brutal gewesen. Aber gut, ich war in dieser Zeit in Odessa und die Situation in diesem Gebiet war extrem, extrem groß. Und so ist das. Und im 2017 könnte ich in Pension treten und ich habe entschieden, dass ich hier in Brüssel bleibe, weil ich hatte seit Jahren nicht mehr, ich war nicht mehr in der Schweiz und ich wusste nicht genau, ob ich nach Gent, nach Bern oder so, nur für ein Jahr und so. Ich habe gesagt, okay, ich bleibe in Brüssel und seitdem bin ich in Brüssel ungefähr. Das ist die Geschichte, in kurz zusammengefasst die Geschichte. Und so ist das. Und das führt uns zum 15. Dezember 2025. Da sind eben diese Sanktionen gekommen. Der Grund, warum wurde ich sanktioniert, ist mir nicht ganz klar. Ich kann gewisse Spekulationen machen, aber im Grunde genommen, ich weiß nicht warum, weil ich habe immer versucht, ich habe jetzt 5 oder 6 Bücher über den Krieg in Ukraine geschrieben. Und mein Ziel ist nicht unbedingt, ich bin Schweizer, oder? Und das ist meine Kultur. Das heißt, es geht mir nicht darum, dass ich Partei für X oder Y nehme. Meine Idee ist, dass wenn man einen Konflikt verstehen kann, man muss gleichwertig, man muss den gleichen Wert an beide geben. Das heißt, man muss beide Parteien verstehen. Egal, und es geht nicht darum zu wissen, ob die gut oder schlecht sind. Das ist mir völlig egal. Aber man muss verstehen, und ich habe das in Afrika, das war auch ein Teil der Erfahrung in Afrika, wenn ich in gewisse Fälle habe ich Mediation zwischen Stammen oder bewaffnete Gruppen machen müssen. Man muss nicht hier als Richter kommen. Man muss hier einfach als Beobachter, als Gast übrigens. Man ist Gast. Das ist auch sehr wichtig. Und das habe ich immer gemacht in alle meine Missionen. Ich habe nie gesagt, du musst das so tun. Aber man hilft die Person zu dieser Schlussfolgerung oder diese Idee zu kommen. Aber das ist nicht meine Idee, das ist deine, und ich helfe dir, diese Idee zu bringen. Das ist die A und O der Mediation. Und das ist genau meine Philosophie in meinen Büchern. Es geht, wie gesagt, es geht darum, dass man versteht genau, was jeder sucht, will, möchte und als Ziel hat. Und weil am Schluss, egal wie den Konflikt endet, man wird beide, wie soll ich mal, Positionen kombinieren müssen, oder wir werden beide betrachten. Man kann nicht sagen, du schweige, und das ist umso wichtig, dass besonders in Ukraine die Russen haben eine günstigere Position im Feld. Das heißt, man kann die einfach nicht ignorieren. Punkt. Das ist ganz logisch, oder? Und deshalb meine Approach war, beide Teile darzustellen. Aber heutzutage, das ist so, dass auch Neutralität ist nicht neutral. Weil sobald man neutral ist, dann ist man automatisch für den Feind, oder? Das ist genau, was man vorher mit George Bush gehört hat. Sie sind entweder mit uns oder gegen uns. Das ist übrigens auch eine ziemlich verbreitete Position. Die Amerikaner haben die Neutralität nie gern gehabt. Vor allem die Schweizer Neutralität. Übrigens, wenn Sie in der Schweiz, also Sie werden in der Schweiz zurücktreten, gehen. Und ich habe eine Ausstellung organisiert im Château de Morges, im Militärmuseum. Dort, diese Ausstellung wird während einem Jahr sein, seit November, und wird Ende November dieses Jahres sein. Und die zeigt, wie die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs die Geheimkrieg geführt hat, oder? Und so, für mich ist es sehr wichtig zu verstehen, was man die Mindset, die Meinung, die Art und Weise, wie man sich verhält im Krieg, das ist für mich sehr wichtig. Und die Idee, dass die Schweiz eine neutral und aus dieser Neutralität die andere hilft. Neutralität heißt nicht, dass man sich rückzieht und dass man nichts tut. Neutralität ist eine Dienstleistung. Die Neutralität selber ist eine Dienstleistung. Das muss man nicht vergessen. Und das wollte ich in dieser Ausstellung in Morges, Sie können das besuchen, das ist genau meine Aussage. Ich bin ein Befürworter der Neutralität, die wahre Neutralität, nicht die flexible Neutralität, dass man sagt, ja, ich bin einen Tag neutral und andere nicht. Das ist für mich, das hält kein Wasser. Das hat keinen Sinn. Die Neutralität funktioniert nur mit Glaubwürdigkeit. Es gibt keinen anderen Weg. Und deshalb, man kann nicht einfach Meinung wechseln, so ein Tag, du bist mein Freund und nächsten Tag, du bist nicht. Das funktioniert nicht. So, und das ist genau die Philosophie, die ich in meinen Büchern habe. Und deshalb habe ich nicht gut verstanden, warum ich bin sanktioniert. Aber so, das ist so. Und die Lage, weil einige haben mir gefragt, wie ist die Lage jetzt, wie man lebt unter Sanktionen? Ich muss sagen, ich bin einigermaßen privilegiert, weil ich glaube, diese Sanktionen, die treffen mir sehr hart. Aber zum Glück, ich bin nicht in mein berufliches Leben, oder? Weil wenn einer während ein berufliches Leben plötzlich sanktioniert wird, das ist wirklich vermutlich ein Problem, um Arbeit zu finden und so weiter. So, das habe ich nicht. Ich habe keine Kinder oder hier, die von mir abhängig sind. Das ist auch wichtig. Das heißt, ich bin der Einzige, die Sanktionen auf die Schulter nimmt, aber nicht die Familie, die um mich ist. Und ich glaube, das ist wesentlich schwieriger, wenn man eine Familie hat. Ich habe auch keine Schulden oder solche Sachen, die Sache sehr verkomplizierte könnte. So, in dem Sinn bin ich ziemlich glücklich. Aber die Sanktionen, die mir betreffen, sind erstens, das muss klar sein, weil für sehr viele Leute ist es nicht ganz klar, das sind nicht rechtliche Entscheidungen. Das heißt, kein Richter hat mir sanktioniert. Ich bin nicht vor ein Gericht gewesen. Ich habe kein Gesetz verletzt. Ich habe keinerlei, oder? Keine Punkt, egal was ich sage. Auch wenn ich, und ich behaupte, ich mache keine Propaganda, aber auch wenn es Propaganda wäre, es gibt kein Gesetz gegen Propaganda, muss man auch ganz klar sagen. So, ich habe immer übrigens alles getan, um zu vermeiden, Propagandist zu sein. So, ich habe kein Gesetz verletzt. Das heißt, dass diese Sanktionen sind nicht eine rechtlichen Entscheid, das ist ein politischen Entscheid. Und zwar, die Sanktionen sind nicht gemeint ursprünglich. Es waren nicht gemeint für Leute, die innerhalb der EU leben. Das war gemeint für Leute, die außerhalb der EU leben. Deshalb, auch wenn die, wie Kollege Xavier Moreau zum Beispiel, der auf die gleiche Sanktionsliste wie ich ist, ich kenne ihn nicht persönlich, aber wir haben uns per Video gesprochen und so weiter. Er hat mich übrigens eingeladen für ein Show. Er hat ein Programm auf RT in Russland. Ich habe das abgelehnt, weil eben ich wollte nicht als Propagandist erscheinen, aber ich habe nicht gegen die Person. Ich finde, das ist eine ganz ehrliche Person. Und ich habe überhaupt keine Kritik an ihm. Er ist halb Russe, er hat auch eine Familie dort und er verteidigt seine Meinung und für mich das ist vollkommen legitim. Aber das ist so, dass er lebt in Russland, das heißt, er hat die gleiche Sanktion, aber das betrifft ihn unterschiedlich, weil er hat ein Bankkonto in Russland, er kann Geld nehmen aus diesem Bankkonto, er verdient Geld in Russland und so weiter. Das heißt, sein Leben ist nicht tangiert, genau. Er hat auch ein Bankkonto in Frankreich, aber ja gut, solange er lebt nicht dort, das ist ein Problem, aber das ist nicht existenziell. Für mich das Problem ist existenziell irgendwie, weil wenn ich kein Geld habe, ich kann nichts kaufen. Und nichts kaufen heißt nicht nur, dass ich kann nicht, das heißt, es geht nicht um die nächste Rolex oder so zu kaufen. Es geht vor allem um die nächste Brotstücke zu kaufen, oder? Das ist die Problematik. Und da, so, das heißt, dass seit November, Mitte Dezember konnte ich mein Bankkonto in Belgien nicht mehr benutzen. Dann haben mir Leute geholfen, die wurde sehr rasch von Alternativmedien hier in Brüssel interviewt und sehr rasch haben sich Leute gemeldet, um mir zu helfen. Und ich muss auch diese Leute begrüßen, die ich vorher gar nicht gekannt habe. Und die sind gekommen mit Lebensmitteln und alles. Und jede Woche. Na, das sieht man auch. Es sind schöne Seelen in unserer Welt. Und so ist das gewesen. So, Bankkonten gesperrt in der EU und ich kann nicht reisen. Das heißt, theoretisch könnte ich nicht einmal in der EU eintreten, auf EU-Territorium. Das Problem ist, dass ich lebe für das und das heißt, ich kann nicht innerhalb der EU reisen. Das heißt, ich kann nicht nach die Schweiz oder wenn ich nach die Schweiz will, wenn ich das in der Regel nach Regel machen wollte, da sollte ich einen Antrag an Belgien machen, um außerhalb von Belgien zu gehen oder zu fahren. Ich sollte einen Antrag an Frankreich machen und ich sollte einen Antrag an Luxemburg machen, weil eben alle diese Länder muss ich durchqueren. Und ich sollte jedes Mal eine Bewilligung haben. Und das ist nur das erste Problem. Weil das nächste Problem ist, wenn ich zurück zu meinem Haus möchte. Und das ist vermutlich nicht möglich. Weil eben die Sanktionen verbieten mich, in der EU einzutreten. Das heißt, ich kann vielleicht mit Bewilligungen könnte ich in die Schweiz, aber ich könnte fast sicher nicht mit. Technisch könnte ich sicher, ich bin sicher, dass meine mit meinem Auto fahren, wissen Sie, ich habe als ich mein Auto gekauft habe, ich war noch in der NATO und man hat mir eine Fahrzeugnummer gegeben. Und diese Fahrzeugnummer, ich wusste das nicht, aber das war im Grunde genommen mit NATO gebunden, irgendwie. Und während 9 Jahre habe ich diese Fahrzeugnummer gehabt, obwohl ich bin nicht mehr seit 2017 nicht mehr in der NATO. Und plötzlich, ich habe mit meiner Versicherung, ich habe etwas gefragt und der Mann dort hat gecheckt und gesagt, ja, aber Ihre Fahrzeugnummer ist nicht legal. Ja, und ich habe jedes Jahr übrigens mit dieser Fahrzeugnummer bezahle ich eine Steuer, oder? Verkehrssteuer, wie das heißt. So jedes Jahr bezahle ich meine Steuer ganz klar mit der Fahrzeugnummer. Aber der Fassbinder ist nicht gültig. So während 9 Jahre, ich habe hier in Belgien mit einer Fahrzeugnummer, der nicht einmal legal war. So, das heißt, wenn man das so sieht, ich kann sagen, ich könnte vielleicht das Risiko eingehen nach die Schweiz und zurück. Aber wenn das so passiert, das Problem ist, wenn ich verwünscht bin, dann die Problematik wird, dass die Sanktionen, wie gesagt, sind politische Sanktionen, nicht strafrechtlich. Aber wenn ich die Sanktionen umgehen möchte oder mache, oder dann wird das Problem strafrechtlich sanktioniert. Und das ist eine andere Sache, weil dann kommt das wieder in ein Strafregister und. So, deshalb, das ist der Grund, warum im Moment, wenn das nicht dringend nötig ist, mache ich je nach Regel, das ist die Situation. Jetzt das Problem hat sich ein bisschen verkompliziert, weil im Februar, meine Anwälte haben gefragt, im Dezember übrigens, haben gefragt um eine sogenannte humanitäre Ausnahmeregelung. Diese humanitäre Ausnahmeregelung sollte mir die Möglichkeit geben, einen begrenzten Zugriff zu meinem Konto haben, für begrenzte Beträge und für eine begrenzte Zeit könnte ich für meine Grundbedürfnisse, Bedarf, ich weiß nicht, wie das heißt, benutzen, um zu leben. Der Antrag wurde im Dezember gemacht durch die Anwälte. Die Bewilligung ist Anfang Februar gekommen. Und ab Februar hat die Bank nicht einmal diese Ausnahmeregelung implementiert. Das heißt, das ist erst seit einer Woche, dass ich einigermaßen Zugriff zu meinem Bankkonto habe. Und in der Zwischenzeit ist noch ein weiteres Problem gekommen, dass meine Bank, die UBS in der Schweiz, die normalerweise, so die Schweiz hat das Sanktionspaket nicht übernommen. Und das wurde am 9. Januar von der Schweiz an die EU mitgeteilt, dass die Schweiz protestiert gegen diese Sanktionen, weil die verletzten mein Recht an den Meinungsfreiheit, Punkt 1. Und zweitens, weil ich kein Prozess gehabt habe. Und trotzdem hat UBS entschieden im Februar, dass die werden mein Konto in der Schweiz sperren. Für mich hier, das ist keine große Änderung, weil ich könnte sowieso keinen Zugriff auf meine Schweizer Banken von Belgien haben. Aber das hatte eine Konsequenz, dass wenn UBS mein Konto sperrt, dann habe ich meine Pension zum Beispiel, wurde nicht überwiesen auf mein Konto. Und ich konnte auch gewisse Zahlungen, zum Beispiel meine, Gesundheitsversicherung, Krankenkasse ist in der Schweiz. Ich habe immer noch meine Krankenkasse in der Schweiz und einige auch Versicherungen habe ich in der Schweiz. Das konnte ich nicht mehr bezahlen. So, das stellte ein Problem. Meine Anwälte haben das Problem im Griff genommen. Einige Freunde von mir haben auch den Herr Motti von UBS, den Generaldirektor von UBS, angerufen. Er war sehr unzufrieden von dieser Situation übrigens, weil er war überrascht übrigens, dass seine Bank mein Konto gesperrt hatte. Er hat das nicht gewusst und hat das nicht sehr gut geschätzt. Und dann mein Konto wurde wieder aktiviert, das heißt, meine Pension jetzt kommt auf mein Bankkonto. Ich kann immer noch nicht ich kann nicht mein Konto benutzen, um Sachen zum Beispiel in Belgien bezahlen. Ich kann nur Rechnungen in der Schweiz. Wie gesagt, Krankenkasse und so weiter. Aber mindestens, das ist eine Sorge weniger. Aber alle Kreditkarten zum Beispiel wurden gesperrt. Punkt. Und die sind nicht mehr, ich habe keine Kreditkarte im Grunde genommen. Keine. Das ist die Situation jetzt. Wir haben letzte Woche mit meiner Anwälte, wir haben einen Antrag um eine Annullierung der Sanktion gemacht. Dieser Antrag wurde letzte Woche an die EU-Gerichtshof geschickt. Es ist so, dass wenn Sie die Sanktion Entscheid gelesen haben auf der Website, Sie sehen Jacques Beau und ein paar Sätze, die erklären, wofür ich bin sanktioniert. Das ist einmal, was öffentlich ist. Als Unterstützung dieser ein paar Sätze hier ist ein Dossier, meine Anwälte haben ein Dossier verlangt. Und dieses Dossier erklärt, das sind die Grundlage für die Sanktion sozusagen. Diese Grundlage, ich kann ins Detail nicht gehen, weil diese Grundlage sind vertraulich, obwohl, was ich sagen kann, es sind nur Dokumente, die aus dem Internet kommen. Zum Teil Dokumente, die mich nicht betreffen. Und es gibt keine direkte Aussage von mir. Das heißt, niemand hat gesagt, ja, Sie haben das gesagt an diesem Zeitpunkt und so weiter, und das geht nicht. Das habe ich nicht. So, das sind einfach Sachen von Leuten, was Leute meinen über meine Video oder meinen über meine Bücher und so weiter. Punkt. Das ist, wenn man das so erzählt, das ist ziemlich lächerlich, aber das hat einen Vorteil, wenn ich da so darf sagen, das macht die Arbeit der Anwälte sehr einfach, im Grunde genommen. Das ist ein bisschen traurig, dass man so viel Energie und Geld ausgibt für solche Sachen, so dann, wenn Sie in der EU, wenn Sie für EU sind, Sie müssen damit rechnen, dass man die EU wird Geld für solche Spielereien noch spendet, und das ist wirklich traurig. Aber gut, das ist die Arbeit der Anwälte ist in dem Sinn ziemlich einfach. Obwohl wir haben ein ziemlich gutes dokumentiertes Dossier geschickt, und persönlich habe ich Hoffnung, dass ich weiß nicht wann, aber das wird sicher zu meinem Gunsten gut kommen. Wann kann ich nicht sagen, weil mit der europäischen Bürokratie weiß man natürlich nie, man weiß, wenn das anfängt, aber man weiß nicht, wenn das endet. So, das ist ungefähr die Situation zusammengefasst, ungefähr, was ich sagen könnte.